Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth. Guten Morgen. Braucht man eigentlich Gott, um ein moralischer Mensch zu sein? Die Frage beantworten Menschen in Entwicklungsländern und in Industrieländern sehr, sehr unterschiedlich und die Kluft wird immer größer. Wir berichten über Umfragen des Pew-Instituts. Ein buddhistisches Kloster aus dem Himalaya rückt den Hamburgern näher, denn die wesentlichen Teile des Tempels sind in einer Ausstellung zu sehen. Wir zeigen, dass Tempelwände Bände sprechen können. Und wir blicken nach Niedersachsen. Dort machen sich Ehrenamtliche in Kirchen um die Bildung von Kindern und Jugendlichen verdient. Also eines ist mal sicher, die großen Religionen fordern moralisches Verhalten. Aber ist Religion notwendig, damit man überhaupt moralisch handeln kann? Viele Menschen sagen, ohne Gott keine Moral. Und diejenigen, die das sagen, leben häufig in Entwicklungsländern. In Industrieländern wie Schweden sieht das kaum jemand so, hat das Pew-Institut herausgefunden. Die Einschätzungen sind so unterschiedlich, dass das Pew-Institut von einem globalen Gottesgraben spricht. The Global God Divide heißt die Studie. Andreas Roberts hat sich mit dem Umfrageleiter unterhalten, mit Jacob Pauschter.
2019 haben wir in unserer jährlichen Umfrage mehr als 35.000 Interviews in 34 Ländern geführt. Es ging um internationale Beziehungen, Demokratieverständnis und Globalisierung. Und wir wollten mehr über Moral und Wertvorstellungen erfahren.
Das Umfrageteam wollte genau wissen, wie Menschen auf der ganzen Welt den Zusammenhang zwischen Religiosität und Moral empfinden. Dabei wurden die Begriffe Moralität, ein guter Mensch sein oder gute Werte haben synonym benutzt und nicht weiter inhaltlich bestimmt. Jeder konnte darunter verstehen, was er wollte.
Das Interessanteste ist aus meiner Sicht, dass übergreifend in diesen 34 Ländern 45% der Menschen die Meinung vertraten, dass der Glaube an Gott notwendig für Moral und gute Wertvorstellungen
ist. Das bedeutet auch, dass 55% glaubten, dass auch nicht religiöse Menschen moralisch gut sein können. Unter den teilnehmenden Ländern der Umfrage waren neben den meisten europäischen Ländern so kulturell unterschiedliche Nationen wie Südafrika, die Philippinen, Russland, Brasilien, Mexiko, Japan, Kenia, Israel und Indonesien.
In einigen Ländern wie Indonesien, den Philippinen, Kenia und Nigeria fanden mehr als 99%, dass es notwendig ist, an Gott zu glauben, um gut zu sein. In Schweden glaubten das gerade mal 9%.
Neben dem Kontext von wirtschaftlicher Entwicklung, Bruttosozialprodukt, Zugang zu Bildung und die demografische Entwicklung der verschiedenen Regionen wollten die Meinungsforscher herausbekommen, wie wichtig der Glaube an Gott und das Gebet als Symbol eines praktizierten Glaubens im Leben der Einzelnen ist. Für 62% der Befragten war der Glaube an Gott persönlich wichtig und für 53% spielt das Gebet eine wichtige Rolle in ihrem Leben.
In den Entwicklungs- und Schwellenländern sagt ein Großteil der Bevölkerung, dass Gott und das Beten eine wichtige Rolle im Leben der Einzelnen spielen. In den wirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern sagen im Allgemeinen mehr Menschen, dass der Glaube an Gott wichtiger ist als das Gebet. Das liegt daran, dass Länder mit einem höheren Bruttosozialprodukt dazu tendieren, weniger religiös zu sein.
Soweit ist das nichts Neues. Menschen in ärmeren Ländern mit weniger Zugang zu Bildungseinrichtungen tendieren dazu, mehr in ihrer Religion und in traditionellen Moralvorstellungen verwurzelt zu sein. Bei Älteren mehr als bei Jüngeren. Interessant sind allerdings die Details der Umfrage. So konnte seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein klarer Anstieg der Religiosität in den Ländern des früheren Ostblocks beobachtet werden. Interessant auch der Vergleich zwischen Polen und Deutschland. Obwohl in Polen viel mehr der Befragten aussagten, Religion und Gebet sei persönlich wichtig für sie, waren genau wie in Deutschland 62% aller Befragten davon überzeugt, dass auch Atheisten moralische Werte haben können. Das zeugt von einer sehr viel toleranteren Haltung unter polnischen Katholiken gegenüber Nichtgläubigen, als das zum Beispiel in Brasilien der Fall ist. Dort hielten 82% die Religion für die Moral unabdingbar. Grundsätzlich kann man sagen, dass je liberaler und reicher eine Gesellschaft ist, umso weniger spielt Gott und Gebet eine Rolle, wenn es darum geht, moralisches Handeln zu begründen.
Generally, more people in the US say it's necessary to believe in God in order to be moral than say their Western European, North American and East Asian counterparts.
Eine Ausnahme unter den reichen Ländern sind die USA. Dort halten immerhin 44% der Menschen den Glauben an Gott für unumgänglich, um ein moralisch guter Mensch zu sein. Hier ist der sogenannte Gottesgraben am deutlichsten zu sehen. Denn die Moralität, die sich ausschließlich aus der religiösen Praxis herleitet, tendiert dazu, weit weniger tolerant gegenüber anderen Lebensentwürfen zu sein, als die Moralität, die sich in einem modernen Menschenverständnis gründet. Zum Beispiel bei gesellschaftlich relevanten Fragen wie Homosexualität, gleichgeschlechtliche Partnerschaft und Schwangerschaftsabbruch.
Generally in the more advanced economies, people are more likely to say that homosexuality should be acceptable, they're more likely to say that abortion should be acceptable, they're more likely to say that divorce should be acceptable.
Eine Umfrage aus dem Jahr 2014 zeigt, wie erheblich sich die Wertevorstellungen zwischen religiösen und nicht religiösen Gruppierungen unterscheidet.
There are important things to monitor because
es ist wichtig, das im Auge zu behalten. Man geht immer davon aus, dass, wenn die Welt wohlhabender wird, sich auch die Wertvorstellungen ändern und die Globalisierung neue Ideen bringt. Eine der großen Erkenntnisse hier ist, dass es nach wie vor diese fundamentalen Unterschiede gibt, wenn es darum geht, was richtig und was falsch ist. Ideologie und Politik spielen da ebenfalls eine Rolle. Die sich mehr auf der rechten Seite des politischen Spektrums sehen, sind auch oft religiöser.
Wenn man sich weitere Umfragen des Instituts ansieht, kommt man zu einem faszinierenden Gesamtbild, in dem der Kulturkampf, den so viele im Moment wahrnehmen, auch tatsächlich mit Daten belegt werden kann. Aus den Befragungsergebnissen kann man nicht herauslesen, dass religiöse Menschen grundsätzlich weniger tolerant sind. Aber wenn jemand seine Wertevorstellungen ausschließlich an die Religion bindet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er oder sie abweichende Lebensvorstellungen ablehnen. Das Institut bietet dazu keine Interpretationen an, das überlässt sie anderen, aus den Daten ihre Rückschlüsse zu ziehen. Aber die Umfrage macht deutlich, dass noch viel getan werden muss, damit Gläubige und Nichtgläubige gemeinsame Leitlinien für ihr Verhalten entwickeln können. Das ist besonders wichtig, will man den großen Herausforderungen unserer Zeit entschlossen entgegentreten: die Klimakrise, Armut und die Ungerechtigkeitsspirale zwischen Arm und Reich.
Der Gottesgraben, globale Unterschiede in der Einschätzung von Religion und Moral, Andreas Roberts hat berichtet und das Pew-Institut hat die Umfrageergebnisse ins Netz gestellt unter dem Titel »The Global God Divide«. Deutschlandfunk, Tag für Tag, Informationen aus Religion und Gesellschaft. Es stammt aus einer Zeit, als es in Indien noch Buddhismus gab. Das Kloster Alchi im Bundesstaat Ladakh. Dort finden sich besonders frühe Beispiele der tibetisch-buddhistischen Kunst aus dem 11. Jahrhundert. Und besonders bemerkenswert sind die Wandmalereien. Ein Jahrhundert später war der Buddhismus in Indien schon auf dem absteigenden Ast. Das Kloster befindet sich hoch im Himalaya auf 3500 Metern, doch von dort rückt es vielen Hamburgern jetzt näher. Denn das Hamburger Museum am Roten Baum zeigt die wichtigsten Teile fast in Originalgröße als Fotos. Mechelt Klein hat die Ausstellung gesehen.
Die Malereien im buddhistischen Kloster Alchi aus dem 11. Jahrhundert im nordindischen Ladakh gehören zu den ganz großen Schätzen tibetisch-buddhistischer Kunst. Im Hamburger Museum am Roten Baum, dem ehemaligen Völkerkundemuseum, sind 3,5 Meter hohe Fotowände aufgebaut, auf denen Besucher das Innenleben des Tempels studieren können. Am Eingang geht man durch einen abfotografierten, geschnitzten Torbogen.
Diese Kunst ist wirklich einmalig. Also in dieser Form, wie wir es in Aalchi haben, einmalig. So viel reiche Kultur, so viel reiche Kunst finden Sie in keinem tibetischen Kloster, außer vielleicht in Jiangzi.
Der Fotograf Peter van Ham arbeitet seit Jahrzehnten mit Tibetologen zusammen, um die sakrale Kunst in Asien zu entschlüsseln und neue Erkenntnisse zutage zu fördern. Die Klosteranlage von Aalchi gehört heute zur Gelugpa-Schule des Dalai Lama und der erteilte auch das Okay für die Fotoaktion. Von Ham dokumentiert mit hochauflösenden Spezialkameras einen einzigartigen frühen Malereistil. Diese Kunst ist ein Schmelztiegel der lokalen Kulturen aus Indien, Kaschmir, Zentralasien und Tibet. Damals war die tibetische Ikonografie noch nicht festgelegt, das geschah erst später, ab dem 14. Jahrhundert. Der feine Strich auf dem Lehmgrund erinnert an die indische Miniaturmalerei. Bis unter die Decke sind die Wände bemalt. Die Motive spiegeln die religiösen Konzepte des Mahayana-Buddhismus aus dem 11. Jahrhundert wider.
Man hat dann sich beschäftigt, wie können wir das Ganze umsetzen. Wir haben abstrakte Philosophien, wir haben Ideen, wie Erleuchtung erlangt werden kann. Es entstanden psychische, psychologische Aspekte. Irgendwann wurde das Ganze verkörperlicht. Wie setze ich sowas nun um? Zum Beispiel in Mandalas, die Sie gleich dort hinten sehen werden. Aber um mich mit diesen kosmischen Spekulationen überhaupt zu beschäftigen, muss ich, das ist das Grundprinzip des Buddhismus, erstmal eine gewisse Ethik und eine gewisse Weisheit entwickelt haben.
Im Originaltempel in Ladakh sehen die Besucher und Pilger dort nur den Raum im Schein einer Taschenlampe. Hier im Museum können Sie die drei Buddha-Skulpturen des Haupttempels von Aalchi ganz aus der Nähe sehen. Die Fotos sind komplett ausgeleuchtet. Zwei dieser monumentalen Figuren verkörpern die Grundprinzipien des Buddhismus.
Nämlich Weisheit und Mitgefühl. Wenn ich Weisheit akquiriere, wenn ich mich beschäftige mit Inhalten und abhebe und denke, ich bin jetzt erleuchtet, dann werde ich diese Erleuchtung nicht erlangen, solange nicht, so ist die Vorstellung, es Wesen auf der Welt gibt, die diese Erleuchtung nicht haben. Und für die muss ich Mitgefühl haben, für die muss ich Mitleid haben, für die muss ich mich einsetzen. Also der soziale Aspekt ist in der ganzen Philosophie schon angelegt.
Viele Details der Malereien im Tempelinneren kann man auf den Fotowänden untersuchen. Auch die 2 Meter langen Totis, die Beinkleider der Buddhas. Die sind vollständig bemalt. Jede Figur eine Geschichte, darunter auch historische Könige. Auf der gegenüberliegenden Wand ist das Innere der 2. Etage des Tempels abgebildet. Dieser Raum ist für Besucher eigentlich geschlossen. Viele Jahrhunderte lang hatten Mönche hier ihre Schüler unterwiesen.
Das war halt wirklich ein Initiationsort, ein heiliger Ort, der nicht für Normalsterbliche zugänglich war.
Auch dort sind die Wände mit sakralen Bildern überzogen, die komplexe Meditationsinhalte wiedergeben. Zornvolle und friedliche Seiten von Gottheiten sind zu sehen, auch viele Mischformen. Doch auch hier ziehen sich Risse durch die Darstellungen.
Und es ist eine Lehmarchitektur mit natürlich Holzfundamenten da drinnen. Aber wenn alle Touristen dort hochgehen würden, 30.000 im Jahr, dann würde das einkrachen auf jeden Fall.
Die Anlage ist fragil. In der Ausstellung wird darauf eingegangen. Analog zur Wandmalerei zeigt das Museum auch indotibetische Plastiken aus dem Depot. Buddhas und Bodhisattvas, die auf dem Weg zur Erleuchtung sind. Oder berühmte tibetische Lehrer. Dazwischen immer wieder Tara, eine weibliche Meditationsgottheit.
So, hier kommen wir zu diesem Gebet eigentlich, ein skulpturgewordenes Gebet. Die 21 Anrufungen der Tara in Skulpturform, das gibt es eigentlich öfter als Gemälde, als Tanka. Sozusagen als eine Gedächtnisstütze. Wenn Sie diese Tara-Meditation machen, sind Sie ja noch ganz am Anfang normalerweise Ihres buddhistischen Lernens. Und da klappt es vielleicht auch mit dem Vergegenwärtigen bei geschlossenen Augen noch nicht so gut und können sich sozusagen hier von Figur zu Figur weiterarbeiten.
Sagt Susanne Knödel, Kuratorin und Leiterin der Asienabteilung des Museums am Roten Baum. Das Alchi-Fotoprojekt habe bereits neue Erkenntnisse für die Wissenschaft geliefert, sagt sie. Eine verborgene Inschrift mit Infrarotlicht fotografiert, belegt, dass der Tempel tatsächlich aus dem 11. Jahrhundert stammt. 2 Jahrhunderte früher als angenommen. Weitere Erkenntnisse betreffen die Gleichberechtigung der Geschlechter. Malereien belegten erstmals, dass im tibetischen Buddhismus die Frauen einst eine gleichwertige Stellung hatten wie die Männer. Zumindest in den buddhistischen Paradiesvorstellungen, wo weibliche wie männliche Erleuchtete nebeneinander abgebildet werden. Peter van Ham erläutert die Sensation.
Das heißt, in den Grundzügen indischen Mahayana-Buddhismus, der hier den Weg nach Tibet gefunden hat, finden sich Belege für die Gleichstellung der Frau und des Mannes in der Religion. Das finde ich einfach grandios, eine der schönsten Funde, auch allgemein.
Denn neben der Malerei fand man in Inschriften sogar eine weibliche Form eines Titels, bevor sich die patriarchalen Strukturen durchsetzten. Es ist ja noch lange vor der Gründung der 4 tibetischen Schulen.
Denn wir finden den Begriff Rinmuche, der ist also von Amy Heller dort identifiziert worden. Es gibt den männlichen Begriff Rinpoche, das ist der große Wiedergeborene, der große Ehrenhafte. Und Rinmoche ist die weibliche Form, die große Wiedergeborene, die große Ehrenhafte.
Der Klosterkomplex in Ladakh birgt so manche Überraschung. Umso tragischer ist es, dass die Tempelanlage inzwischen stark verwittert ist und dringend restauriert werden muss. Nicht nur die Risse in den Wänden bedrohen die kostbaren Malereien, auch die Statik ist gefährdet. Im oberen Teil drohen die Wände nach innen zu kippen. Peter van Ham und das Museum beabsichtigen, mit der Ausstellung auf notwendige Erhaltungsmaßnahmen hinzuweisen. Im Anschluss an die Ausstellung will der Fotograf die 3,5 Meter hohen Fototapeten zugunsten der Restaurierung des Klosters verkaufen.
Mechthild Klein war das über die Ausstellung Alchi, Klosterjuwel im Himalaya. Die Ausstellung ist bis zum 7. März zu sehen im Hamburger Museum am Roten Baum. Tipp unserer Autorin, unbedingt an einer Führung teilnehmen. Vieles erschließt sich dann einfach viel besser. Kinder und Jugendliche gehören häufig zu den Verlierern der Corona-Pandemie. Viele Kinder haben längere Zeit ihre Freunde nicht gesehen und haben viel Unterrichtsstoff verpasst. Und das ist dann besonders tragisch, wenn es ums Lesen und Schreiben geht. In Kirchen in Niedersachsen helfen Ehrenamtliche den Kindern während der Sommerferien auf die Sprünge bei dem Projekt Lernräume. Neben Unterricht gibt es auch viel Spiel und Spaß. Werner Nording ist in Hannover dabei gewesen.
Fertig. Los, los! Beim Erdbeerverlaufen hat die erste Gruppe schon kurz nach dem Start verloren. Die Erdbeere ist dem 11-jährigen Joel vom Löffel gefallen, deshalb gibt es großen Jubel bei der zweiten Gruppe. An der Sommerschule in Hannover haben die 7 Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 15 Jahren eine Woche kostenlos teilgenommen. Die evangelische Auferstehungskirche bietet die Ferienaktion in Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort an. Mit dabei auch der 7-jährige Dennis aus der 1. Klasse und die 11-jährige Sherin aus der 5.
Wir haben gelernt, gelesen, gebastelt, Frühstück und gestern waren wir waren in der Stadt, wir waren im Museum, haben Pommes und Eis gegessen.
Wir hatten die letzten Tage viel gespielt und auch viel gelesen. Und wir haben auch viel geschrieben. Dann haben wir auch zwischendurch auch mal gesnackt und was gegessen. Also mir gefällt es hier an der Sommerschule sehr.
Die frühere Gymnasiallehrerin Ulrike arbeitet ehrenamtlich bei der Sommerschule mit. Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen. Sie hat sich in der Woche viel mit einem Jungen beschäftigt, der große Lücken beim Lesen hat.
Dafür, dass er jetzt mit der 1. Klasse fertig sein soll, merkt man bei ihm eben doll, dass sie ja wegen Corona fast das 2. Halbjahr kaum hatten. Ne? Die waren ja jetzt nur ganz zum Schluss noch wieder in der Schule und die meiste Zeit zu Hause. Und wenn da eben die Eltern nicht so gut Deutsch sprechen oder eben voll arbeiten und dann ist das eben schwierig.
Ja, was würdest du sagen bei dem Wort Schulfest?
Ist das? Ich hätte neutral.
Wie heißt es dann ganz?
Neutral, also das Schulfest.
Genau, willst du es da immer noch hinschreiben?
Ja, das Winter studiert Grundschullehramt im zweiten Semester in Braunschweig. Die 20-Jährige holt mit der 11-jährigen Shirin deutsche Grammatik nach. Das Mädchen, deren Eltern aus Sri Lanka stammen, kommt nach den Sommerferien in die 6. Klasse. Auch Shirin hat viel Lernstoff verpasst.
3 Monate bin ich nicht in die Schule gegangen und danach mussten wir in die Schule, aber die Wochen waren abwechselnd. Also eine Woche Schule und eine Woche Freiheit.
Marc Wischnowski vom Kirchenamt der Evangelischen Landeskirche Hannover koordiniert das ökumenische Modellprojekt Lernräume. Es beteiligen sich evangelische und katholische Kirchengemeinden, die Kirchenkreise, Diakonie und Caritas sowie Dekanate und Propsteien in ganz Niedersachsen. Der Pastor kennt den wirtschaftlichen Druck in vielen Familien.
Die Frage, habe ich schon meinen Arbeitsplatz verloren oder werde ich ihn behalten? Mindestens Erfahrung von Kurzarbeit, eingeschränktem Einkommen. Ich glaube, dass Kinder, also auch wenn sie vielleicht nicht einbezogen werden in die Gespräche, das sehr deutlich spüren.
Das niedersächsische Kultusministerium hat die Idee der Lernräume gerne aufgegriffen. Die Kirchen bekamen 1 Million Euro, damit alle Angebote für die Familien kostenlos sind, sagt Ministeriumssprecher Ulrich Schubert. Neben dem Nachholen von Schulstoff sei es aber mindestens so wichtig, dass die Kinder spielen und sich mit anderen austauschen können und dass Menschen da sind, die Zeit haben, ihnen zuzuhören.
Ursprungsidee kam von den evangelischen und katholischen Kirchen hier in Niedersachsen, die angeboten haben, sogenannte Lernräume in ihren Gemeinden zu öffnen. Tatsächlich Räume, in denen die Schüler dann mit Unterstützung von freiwilligen Helfern ein bisschen nachholen, üben, zum Beispiel Fächer, in denen sie ein bisschen schwächer sind und so weiter.
Manche reden schon von einer verlorenen Generation, sagt Pastor Wischnowski. Dass Kinder abgehängt würden, dürfe nicht passieren. Da sei man sich mit der Landesregierung in Hannover einig.
Dass das Kultusministerium augenscheinlich ernst nimmt, dass wir an der Stelle so eine Art Warnzeichen aufrichten und sagen, passt auf, dass wir diese Familie nicht verlieren. Ja.
Die Regionaldiakonin Silke Wieker hat die Sommerschule unter dem Titel Lernraum, Schulbank und Lebenswelt vorbereitet. Für die Mädchen und Jungen ist die Woche viel zu schnell vergangen. Aber in den Herbstferien werden die Lernräume fortgesetzt. Das Land Niedersachsen hat den Förderzeitraum verlängert. Wegen der Kürze der Vorbereitungszeit hatten sich jetzt nur 50 evangelische und katholische Kirchengemeinden in Niedersachsen beteiligen können. In den Herbstferien dürften es einige hundert werden. Regionaldiakonin Wieker freut sich jetzt schon auf die nächste Freizeit.
Ich lege Wert, dass Bildung vermittelt wird und eben auch das Gefühl der Heimat entstehen soll und eben auch die Möglichkeit wachsen soll, in dieser Lebenswelt hier in Deutschland zurechtzukommen. Bildung, Lesen, Lernen, Schreiben, Rechnen, das ist eine Seite. Aber die andere ist eben auch das soziale Leben. Und da gibt es viel Not einfach.
Ehrenamtliche kämpfen gegen Bildungsnot. Das Projekt Lernräume in Kirchengemeinden in Niedersachsen. Eindrücke waren das von Werner Nording. Und das war's bei Tag für Tag. Die Redaktion diese Woche hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten begrüßt sie mein Kollege Andreas Stopp zur Länderzeit. Da geht es um den Corona-Alltag und die neue Normalität in Europa. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.